Ich bekomme sogar ein Lesepult, wunderbar. Ich liebe das ja, wenn man als Pfarrer ein bisschen Platz hat, sich ausbreiten kann. Platz für ganz viele hoffentlich gute Gedanken. Also vorhin klang es schon an, ich bin ja noch gar nicht so lange da, seit gut anderthalb Jahren jetzt im Dienst in der Kirche und bin erst zum zweiten Mal hier an der Lutherkirche. Das erste Mal war mit den Konfirmanden an einem Freitagabend zum Checkpoint und das erste Mal ja zum Plan B Gottesdienst. Ich würde gerne noch ganz kurz ins Gebet gehen. Danke, Herr, dass du ein lebendiger Gott bist und dass du zu uns sprichst durch dein Wort. Und wir bitten dich, mach uns bereit dafür, dass wir es auch hören können. Sprich du zu jedem hier ganz persönlich, zeig uns, was du uns sagen möchtest. Segne unser Reden und Hören. Amen. Gleich mein erster Punkt. Warum sind wir heute hier? Ich meine das nicht philosophisch, warum sind wir hier? Warum bin ich als Mensch hier? Ich frage auch nicht nach euren Absichten, die euch heute zum Gottesdienst gebracht haben. Vielleicht hat jemand eingeladen. Darum geht es mir gar nicht. Was ich meine, ist einfach das hier. Warum sind wir heute hier? Warum am Sonntag hier in der Kirche? Warum nicht Mittwoch oder Freitag? Und viele kennen sicher die Antwort. Naja, Sonntag ist doch der Feiertag, der freie Tag. Und für die frühen Christen ist der Sonntag der Tag der Auferstehung von Jesus. So hat sich's durchgezogen. Und wir Christen haben auch nach und nach das Gebot, ja eigentlich den Sabbat zu heiligen, auf unseren Feiertag, den Sonntag, umgemünzt. Es gehört zu unserer Art, dass wir diese Struktur eines besonderen Tages brauchen oder auch des besonderen Wochenendes. Wie schnell würden wir durchdrehen, wenn es diese Ordnung der Arbeitswoche nicht gäbe? Jeder Tag der gleiche, kein Wochenende. Das wäre ganz schön schwierig. Und wenn wir diesen Gedanken weiterspinnen, dann ist unser ganzes Leben eigentlich so gestrickt. Jeder von uns, wir alle, hangeln uns von Höhepunkt zu Höhepunkt durchs Jahr und durchs Leben. Wenn ich am Silvesterabend meinen Jahresrückblick halte, dann schaue ich in meinen Kalender. Und dann finde ich schnell die besonderen Ereignisse des vergangenen Jahres. Das können Geburtstage sein, Hochzeiten, Urlaub, Familienfeiern, vielleicht eine Rüstzeit, in der ich teilgenommen habe, vielleicht auch, denke ich, ans letzte Silvester zurück. Und dazwischen vielleicht auch noch ein paar Tiefpunkte. Eine Beerdigung, ein Autounfall, vielleicht eine längere Krankheitszeit in der Familie oder das Ende meines Arbeitsverhältnisses. Woran denkt ihr, wenn ihr euch ans letzte Jahr zurückerinnert? Vielleicht geht's euch da ähnlich. Höhepunkte und Tiefpunkte. Meine These für heute Vormittag ist die, wir Menschen hangeln uns im Leben zwischen den Höhen und den Tiefen entlang. Die geben uns Struktur und die bleiben im Gedächtnis. Und die Höhen und Tiefen prägen auch unser kirchliches Leben. Der Großteil unserer Planung und Mühe fließt in besondere Anlässe. Krippenspiel, Martinsfest, Konfirmation, besondere Gottesdienste. Für die meisten Leute in der Stadt, naja, die kennen ja sowieso eher einen Höhepunkt in unserer Kirche, das ist Weihnachten. Für Heiligabend geben wir uns sehr viel Mühe. Ein durchschnittliches Leben, statistisch, als Kirchenmitglied kennt ja auch nur 4 solche Höhe- und Tiefpunkte, 4 Berührungspunkte mit der eigenen Kirche, Taufe, Konfirmation, Hochzeit, Beerdigung. 2 davon werde ich üblicherweise getragen. Zwischen den Hochzeiten und den Tiefen liegt aber noch mehr. Natürlich. Und das ist mein Thema, das ist das, was ich heute Morgen die Zwischenzeit nennen möchte. Die Zeit zwischen den besonderen und wichtigen Ereignissen. Die Zeit, die nicht stark im Gedächtnis bleibt. Aber eben auch die Zeit, die den Großteil meiner Woche, meines Jahres und meines Lebens ausmacht. Die Zwischenzeit ist die Zeit, in der ich den Klopapierhalter mit einer neuen Rolle bestücke. Das ist die Zeit, wo ich die Spülmaschine ausräume, wo ich den Reifen, Luftdruck am Auto kontrolliere, wo ich putze und an der Ampel stehe und Fingernägel schneide. Zwischenzeit. Die Zwischenzeit bekommt nicht die Beachtung, die sie eigentlich verdient. Denn gerade weil sie den Löwenanteil meines Lebens ausmacht, ist sie auch für meine Gesundheit, mein Charakter und mein Glauben so wichtig und für vieles andere auch. Herzlich willkommen in der Zwischenzeit. Ich habe uns heute den Bibeltext mitgebracht, den wir schon gehört haben. Elia begegnet Gott auf besondere Art. Und ich behaupte auch, wir treffen den Propheten Elia hier in der Zwischenzeit. Ich möchte uns einmal kurz die Vorgeschichte umreißen, damit wir wissen, was Elia für einer ist und in welcher Situation wir ihn hier antreffen. Also, Elia, ein Prophet. Für viele gilt er als der größte Prophet. Er war im 9. Jahrhundert vor Christus wirksam und in seine Regierungszeit, in seine Tätigkeitszeit fiel die Regierungszeit von einem König und einer Königin. Die Namen sind gefallen in der Lesung. König Ahab und Königin Isebel. Wer sich in der Bibel auskennt, ist vielleicht schon mal über diese Namen gestolpert. Die beiden sind dafür bekannt, dass sie gar nicht unbedingt auf das gehört haben, was Gott wollte. Das war eine Zeit von, in der Fachsprache würden wir sagen, religiösen Synkretismus. Das bedeutet nichts anderes, als dass der Glaube an den Gott Israels vermischt war mit dem Glauben an andere Götter. Gott hatte nicht den Platz als der eine Gott. Es gab andere Gottheiten, die waren dann sehr beliebt. Die wichtigsten sind der Gott Baal und die Göttin Aschera. Und für die hat sich auch ganz besonders die Königin Isabel begeistert. Die Zeit von Elia war auch eine Zeit von einer längeren Dürre und Trockenheit über mehrere Jahre. Kein Wunder, dass in dieser Zeit auch großer Hunger herrschte und viele Leute starben. Manche kennen die Geschichte, dass Elia zu einer Witwe zu Besuch kommt und es dann so geschieht, dass der Ölkrug dieser Witwe auf wundersame Weise nicht leer wird und sie Elia Brot backen kann. Von Elia gibt es auch die Episode, dass er einmal von Gott versorgt wird durch Raben, die ihm zu essen bringen. Und vielleicht das prägnanteste ist die Episode, die sich abgespielt hat direkt vor unserem Text. Gott schickt den Propheten Elia zum König Ahab mit der Botschaft, dass Gott doch wieder zeigen will, dass er der eine Gott ist. Elia fordert die Priester der anderen Gottheiten, sich zu versammeln auf dem Berg Karmel und dort einen Wettstreit durchzuführen. Elia ganz alleine, der Prophet des lebendigen Gottes, und auf der anderen Seite 450 Priester des Gottes Baal. Und der Wettstreit läuft folgendermaßen, manche kennen die Geschichte sicher, beide bekommen ein Stier als Opfertier, schichten einen Altar auf und legen dann die Stücke des Stiers darauf, Holz drunter, es soll ein Brandopfer werden, wie es damals ja üblich war, und die Priester zünden dieses Brandopfer nicht selber an, sondern bitten die jeweilige Gottheit darum, dass er himmlisches Feuer schicken möge, um zu zeigen, wer das Sagen hat. Die 450 Priester des Baal, steht auch im Kapitel vorher, rufen zu ihrem Gott. Irgendwann fangen sie an, sich zu ritzen. Auch diese Praxis gab es da. Und Elia macht sich über sie lustig. Nichts passiert. Irgendwann fängt Elia an. Auch er, Altar, Holz, Rind. Dann macht er noch mehr. Er gräbt einen Graben um den Altar herum und gibt Befehl, dass 3-mal Wasser drüber gegossen werden soll, bis der ganze Graben voll Wasser ist. Er betet zu Gott und es kommt Feuer vom Himmel. In aller Deutlichkeit zeigt Gott, wer lebendig und mächtig ist und wer tot und ohnmächtig. Das Ganze mündet dann in so einen Moment religiöser Ekstase. Vielleicht fühlen sich da die Kritiker des Alten Testaments wieder bestätigt, denn was passiert? Das ganze Volk, das drumherum steht und das beobachtet, die haben gesehen, welcher Gott der Richtige ist. Die schnappen sich jetzt die falschen Priester des falschen Gottes, halten sie fest und dann steht dort, dass der Prophet Elia alle 450 eigenhändig umbringt. Schwer auszuhalten. Übrigens, interessant beim genauen Lesen, nicht auf Befehl Gottes. Aber trotzdem, es ist ein entscheidender Sieg. Vielleicht ist das der Höhepunkt im Leben von Elia. Gott hat sich auf diesem Berg gezeigt. Die Priester der anderen Götter sind nicht nur gedemütigt, auch der König gedemütigt, sondern die Priester sogar ums Leben gekommen. Und hier steigt unsere Geschichte ein. König Ahabs sagt es seiner Königin und die gerät in Zorn und schwört bei ihren Göttern, dass Elia sterben soll. Der erfährt es und rennt und bringt sich in Sicherheit. Er geht in die Wüste. Das war ein Höhepunkt. Aber Gott hat einen großen Sieg vollbracht, er hat sich gezeigt, aber die große Umkehr im Volk, die scheint auszubleiben. Elia hat vielleicht darauf gehofft, dass jetzt diese Botschaft die Runde macht und dass das ganze Volk ihre anderen Götterstatuen zerstören, dass endlich eine große Umkehr, eine Erweckung stattfindet. Doch dazu kommt es nicht. Und Elia flieht aus Angst um sein eigenes Leben. Er ist in der Wüste und er fällt in eine Art Depression. Vielleicht haben manche an den anderen Propheten Jona gedacht, der auch unterm Busch sitzt und Gott klagt, was soll das alles? Ach, ich muss doch nicht mehr leben. Hol mich zu dir. Schwermütig, deprimiert. So geht's Elia. Er klagt Gott an. Und es ist eine schöne Stelle, denn manchmal merken wir, dass in aller Niedergeschlagenheit und Trägheit und Tatenlosigkeit wir es manchmal einfach brauchen, was Gutes zu essen und mal ordentlich auszuschlafen. Ein Engel bringt ihm Brot. Je nach Übersetzung steht da auch frisches Fladenbrot. Vom Urtext her kann man sogar ablesen, dass das Brot noch richtig warm war. Brot und Wasser, um sich zu stärken, um wieder zu Kräften zu kommen. Und er macht sich auf den Weg zu Gott. 40 Tage, 40 Nächte zum Berg Horeb. Das ist der, der mit anderem Namen auch Sinai heißt. Genau der Berg, wo auch Mose die Gebote bekommen hat. Und Elia hat eine besondere Begegnung mit Gott. Wir haben das gehört. Der Sturm, das Erdbeben, Feuer. Überall dort war Gott nicht zu finden. Wir als Christen, wir haben einen Hang zu Höhepunkten. Ich weiß nicht, wie es Ihnen, wie es euch geht, wenn ihr auf den Verlauf eures Lebens zurückschaut, was besondere Ereignisse waren, die im Glauben geprägt haben. Und so ist es eben, wie ich schon gesagt habe, wir erinnern uns immer an die Höhepunkte. Eine besondere Freizeit, eine besondere Tagung, vielleicht ein Gottesdienst oder irgendein anderer Anlass, wo ich nochmal neu mein Leben in Gottes Hände gelegt habe. Und wir neigen auch dazu, dann immer dorthin zu gehen, wo eben mal eine besondere Persönlichkeit irgendwo zu Gast ist. Ein toller Vortrag von diesem und jenem haben wir hier in der Gegend ja auch immer wieder. Das prägt unser christliches Leben sehr. Wir hangeln uns von Höhepunkt zu Höhepunkt. Das eine und das andere. Was ist eigentlich, und darum geht es heute, in der Zwischenzeit? Wir haben ja auch ein bisschen verächtlich dieses Wort Sonntagschristen. Kennen sich ja viele. Das meint genau das, ist mein Christsein ausgelagert hin zu besonderen Anlässen, besonderen Zeiten? Und was ist eigentlich dazwischen? Darum geht es mir heute. Und ich finde es spannend, die Art und Weise, wie Elia Gott begegnet. Das ist ja was wahnsinnig Bildhaftes und Geheimnisvolles, und man könnte sicherlich viele Predigten und Auslegungen dazu hören, die das ausdeuten, was es heißt, dass da eben der Sturm, das Erdbeben, das Feuer kommt. Überall ist Gott nicht drin. Und dann kommt dieses leise, was auch immer das ist. In manchen Übersetzungen steht ein Säuseln. Das Wort im Hebräischen ist tatsächlich auch das Wort für Stimme. Da kommt etwas ganz Ruhiges. Was steckt in dieser besonderen Begebenheit alles drin? Tja, für mich heute dieses. Es ist nicht immer das Spektakuläre und das Große und das Beeindruckende. Der Sturm, das Erdbeben, das Feuer. Elia muss noch etwas abwarten und begegnet Gott dann in diesem stillen Säuseln, in einer sanften, leisen Stimme, wie auch immer wir uns das vorzustellen haben. Elia erlebt in der Zwischenzeit Begegnung mit Gott. Und wir alle leben ja auch in der Zwischenzeit zwischen Jesu Auferstehung und seiner Wiederkunft. So wird es biblisch auch gedeutet, eine Zwischenzeit, die sich nun schon Jahrtausende erstreckt. Nicht nur zwischen den Sonntagen, zwischen den Festen, zwischen den Höhepunkten, auch unser ganzes Leben als Christen entlang. Zwischenzeit, seit 2000 Jahren. Und wir mittendrin mit unserem Hang doch auch die Höhepunkte zu suchen. Und auch die Tiefen. Nicht ohne Not, nicht ohne Grund gibt es ja diesen Spruch, der immer wieder ganz gut passt: Not lehrt beten. Die Erfahrung, dass besonders nach großen, schlimmen Ereignissen die Leute wieder in die Kirche kommen und zwischendurch, in der Zwischenzeit, Gott leicht vergessen wird. Ich habe noch ein kleines praktisches Beispiel zum Schluss. Etwas, das ein Freund von mir praktiziert und das mir einmal aufgefallen ist, ist ein Familienvater mit Frau und Kindern, und als ich zu Besuch war, ist mir aufgefallen, immer wenn sie sich ins Auto setzen und losfahren, spricht ein ganz kurzes Gebet. 5 Sekunden. Jedes Mal. Kurze Fahrt, lange Fahrt, egal. Immer ein kurzes Gebet. Und ich fand es schön. Ich sage das nicht, weil es eine Regel sein soll, wir müssen doch als Christen bitteschön alle jedes Mal, bevor wir einen Zündschlüssel drehen, nochmal die Hände falten. Nein. Ich sage auch nicht, dass wir auf besonders magische Weise Schutz erfahren, wenn wir vorher beten. Was ich sage ist, das ist ein Beispiel einer guten und bewussten Lebensführung, dass sich Gott in so einen kleinen Zeitpunkt eigentlich völlig unscheinbar und alltäglich mit hineinnehme und ihn mit dabei sein lasse. Gott ist mit mir, ja sowieso jeden Tag, jede Stunde meines Lebens. Er ist mit mir in der Zwischenzeit. Und wir neigen dazu, das so leicht zu vergessen. Und dann denke ich, was sind so die kleinen Momente, wo ich mir vielleicht mal bildlich gesprochen so einen Pinnnadel reinsetzen könnte als Erinnerung, dass ich mit Gott lebe, dass er zu meinem Leben gehört und dass er mich in der Hand hat. Und jetzt, wenn ich euch das erzähle, merke ich, dass es eigentlich auch gut zu dem Thema dieses Sonntags passt. Der Sonntag mit dem Namen Okuli vom Psalm her, wo es heißt, meine Augen sehen stets auf den Herrn. Stets. Nicht nur am Sonntag im Gottesdienst, nicht nur zu besonderen Anlässen, nicht nur vielleicht beim Tischgebet. Meine Augen sehen stets auf den Herrn. Wo sind die kleinen Punkte in meinem Leben? Die unscheinbaren, die alltäglichen, wo ich ihn vielleicht noch mal Platz machen könnte. Diesen Gedanken gebe ich uns heute mit. Für Elia geht es weiter. Er hatte diese besondere Begegnung mit Gott. Ist übrigens hochinteressant, die in der Bibel mal querlesen. Mose ist diese Zeit auf dem Berg mit Gott. Elia ist auf dem Berg mit Gott. Und Mose und Elia sind die beiden, die mit Jesus zusammen sind, als er einmal auf den Berg geht und verklärt wird, wie es in der biblischen Sprache heißt. Wen es interessiert, der kann mal nachlesen. Gott sagt, was tust du hier, Elia? Was tust du hier? Das ist keine Informationsfrage, das ist ein Vorwurf. Mein Lieber, habe ich dich nicht eigentlich zu was anderem geschickt? Es ist leicht wegzurennen, zu Gott zu kommen, sich vor allem zu flüchten. Und Elia klagt, es ist ja nicht wegen mir, aber alle haben sie doch dich verlassen, haben deine Altäre niedergerissen, deine Propheten mit dem Schwert getötet und ich bin doch ganz allein, was soll ich machen? Zweimal passiert es. Zweimal fragt Gott, was tust du denn hier? Und zweimal rechtfertigt sich Elia. Unsere Lesung hat mit der zweiten Frage geendet und danach bekommt Elia wieder den nächsten Auftrag. Es wird nicht weit sein, bis er dann auch seinen Nachfolger beruft. Elia, einer, der etwas ganz Besonderes mit Gott erlebt hat. In Höhen und in Tiefen und auch in der Zwischenzeit. Amen. Wir hören jetzt ein Musikstück.